Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Angeregt durch die Predigtreihe in Esra, in der wir uns ja eigentlich noch befinden, obwohl wir jetzt eine Pause hatten, Esra 9, bin ich auf Petrus gekommen. Mit Petrus habe ich die letzte Predigt über Esra 9 beendet. Und angeregt dadurch halte ich uns heute mal eine Predigt ganz alleine über diesen Petrus. Dieses Thema in der letzten Esra-Predigt, Esra 9, das war unaussprechlich große Gnade. Und diese Gnade war so unaussprechlich groß, weil unsere Sünde auch so unaussprechlich so tief ist. Und genau das wird auch eben an Petrus deutlich. Ich möchte da jetzt eine Stelle vorher lesen. Ihr seht auf den Gottesdienstzetteln, da habe ich einige Stellen angegeben. Wer die Bibel dabei hat, kann sie dann immer mit aufschlagen. Aber jetzt schlagt auf Lukas 22. Lukas 22, 31 bis 34 und dann 54 bis 62 noch. Lukas 22, Abvers 31. Es sprach aber der Herr: Simon, Simon, siehe, der Satan hat euch begehrt, um euch zu sieben, zu sichten wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Wenn du einst umgekehrt bist, so stärke deine Brüder. Er aber sprach zu ihm: Herr, ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Er aber sprach: Ich sage dir, Petrus, der Hahn wird heute nicht krähen, ehe du dreimal geleugnet hast, dass du mich kennst. Und noch ab Vers 54. Nachdem sie ihn nun festgenommen hatten, führten sie ihn ab und brachten ihn in das Haus des Hohepriesters. Petrus aber folgte von ferne. Da sie aber mitten im Hof ein Feuer angezündet hatten und beisammen saßen, setzte sich Petrus mitten unter sie. Es sah ihn aber eine Magd beim Feuer sitzen, schaute ihn an und sprach: Auch dieser war mit ihm. Er aber verleugnete ihn und sprach: Frau, ich kenne ihn nicht. Und bald danach sah ihn ein anderer und sprach: Du bist auch einer von ihnen. Petrus aber sprach: Mensch, ich bin's nicht. Und nach einer Weile von ungefähr einer Stunde bekräftigte es ein anderer und sprach: Wahrhaftig, der war auch mit ihm, denn er ist ein Galiläer. Petrus aber sprach: Mensch, ich weiß nicht, was du sagst. Und sogleich, während er noch redete, krähte der Hahn. Und der Herr wandte sich um und sah Petrus an. Da erinnerte sich Petrus an das Wort des Herrn, das er zu ihm gesprochen hatte: Ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und Petrus ging hinaus und weinte bitterlich. Petrus war einer der Führer der 12 Jünger, der 12 Apostel. Er war ihr Sprecher. Er war ein herausragender Apostel. Aber das war nicht immer so. Ganz im Gegenteil. Aber wie ging es los mit Petrus? Er wurde zuerst von seinem Bruder Andreas zu Jesus geführt. Und da lesen wir in Johannes, Kapitel 1, Vers 42, Jesus aber sah ihn an und sprach: Du bist Simon, Jonas Sohn, du sollst Kephas heißen. Und Johannes übersetzt das noch, das heißt Fels. Und damit machte Jesus deutlich, dass er diesen Petrus umformen und zu einem zuverlässigen und treuen Nachfolger machen wollte. Ja, dieser Name Petrus, das war das Programm, das war das Ziel. Dahin sollte Simon hinkommen. Simon sollte ein Petrus werden. Aber nach diesem ersten Zusammenkommen mit Jesus ging Petrus noch weiter seinen Fischerberuf nach. Er war noch nicht gleich in der vollzeitlichen Nachfolge. Bis zu diesem ganz sonderbaren und wundersamen Fischzug, wo sie durch Jesu Geburt sehr, sehr viele Fische fingen. Wir kommen dann gleich nochmal dazu. Und ab diesem Moment war Petrus einer der führenden Jünger. Er war sehr dominant unter der Jüngerschar. Er stellte die meisten Fragen. Er ergriff, wenn es darauf ankam, die Initiative. Petrus war mutiger im Bekenntnis als alle anderen. Petrus wurde mehr gelobt von Jesus als die anderen Jünger. Aber keiner wurde auch so oft ermahnt wie Petrus von Jesus. Er war ungestüm, unüberlegt, unzuverlässig. Ja, keiner der Jünger verleugnete Jesus so stark. Jesus lobte und segnete niemand so sehr wie Petrus und dennoch musste er ihn einmal sogar Satan nennen. Also was wir bei Petrus sehen, ist Unbeständigkeit. Das prägte sein Leben. Er war unbeständig. Er war ein Wackelkandidat. Die Frage ist, wie wurde Petrus zu diesem Gemeindeleiter, den wir aus der Apostelgeschichte kennen, wie wurde Petrus sogar zu einem Märtyrer, wie es uns die Kirchengeschichte berichtet? Das ist das Thema heute, vom Wackelkandidaten zum Märtyrer. Die erste Begebenheit im Lukas-Evangelium, wir werden heute durchs Lukas-Evangelium gehen, also anhand von Petrus, ist dieser wunderbare Fischzug in Lukas Kapitel 5. Ich habe es überschrieben, eine gute und eine fehlende Erkenntnis. Ich lese da nochmal ab Vers 8, als aber Simon Petrus, also Lukas 5 ab 8, als aber Simon Petrus das sah, nämlich dass sie so viele Fische fingen, obwohl sie die ganze Nacht hindurch nichts gefangen hatten, und erst als Jesus gesagt hatte, fahrt doch mal raus, werft das Netz nochmal aus, mitten am Tag, eigentlich gegen jede Fischerregel, war das Netz zum Zerbersten voll. Und als Petrus das sah, fiel er zu den Knien Jesu nieder und sprach, Herr, gehe weg von mir, denn ich bin ein sündiger Mensch. Denn ein Schrecken überkam ihn und alle, die bei ihm waren, wegen des Fischzuges, den sie gemacht hatten. Nun, die gute Erkenntnis, die Petrus hatte, war, dass er seine Unwürdigkeit erkannte. Ja, da war dieser Jesus erkannt, es ist ein Mann Gottes, er kommt von Gott. Ich kann gar nicht mit ihm zusammen sein. Ich bin voller Sünden. Ich bin unwürdig. Ich bin nutzlos für ihn. Das war gut, aber es war eine fehlende Erkenntnis. Nämlich, dass Jesus ihn verändern und gebrauchen konnte. Petrus sah seine Kraftlosigkeit, seine Unwürdigkeit, aber er sah nicht, dass diese Macht, die er gerade gesehen hat bei Jesus, auch das ist, was ihn verändern kann. Jesus spricht zu ihm in diesem Moment, fürchte dich nicht, von nun an sollst du Menschen fangen. Er ruft ihn in seine Nachfolge. Das, was Petrus noch nicht begriffen hatte, war, dass es eben nicht um ihn ging, sondern um Jesus. Petrus war von Jesus abhängig. Das musste er begreifen. Eine weitere Lektion, die bekommt er dann in Lukas 8, 22 bis 48. Und der zweite Punkt, die Heilung der blutflüssigen Frau, vollständig abhängig. Ich denke, ihr kennt die Geschichte, die kranke Frau, die dann Gedränge war, was Jesus umgab. Sie glaubte fest daran, ja, dass Jesus, ja, dass eine Berührung seines Gewandes sie heilen konnte. Und tatsächlich, als die Frau mit dem Gedränge in diesem Glauben das Gewand von Jesus berührte, wurde sie gesund. Und in diesem Moment dreht sich Jesus um und fragt, wer hat mich berührt? Jesus weiß natürlich, was passiert ist. Er hat ja diese Frau nicht aus Versehen geheilt. Und mit dieser Frage möchte er aber, dass die Frau jetzt vor der ganzen Masse bekennt, was sie getan hat und warum sie das getan hat. Und in diesem Moment spricht Petrus das aus, was wahrscheinlich alle hier gedacht haben. Meister, was wunderst du dich, dass dich jemand berührt hat? Du wirst doch von der ganzen Menge gedrängt und geschoben. Da lesen wir Lukas 8, Vers 46. Jesus aber sprach, es hat mich jemand berührt, denn ich habe gespürt, dass eine Kraft von mir ausgegangen ist. Lieber Petrus, wenn Jesus fragt, ob ihn jemand berührt hat, dann steckt da mehr dahinter als irgendeine lose Berührung in der Menge. Petrus, der nun schon so viel Wunder erlebt hat, er kommt immer wieder in Situationen, wo er Jesus nicht ganz für voll nimmt. Das wird hier deutlich. Wo er Jesus, Gottes Sohn, der Herr über die sichtbare und unsichtbare Welt ist, zweckdienliche Hinweise gibt. Kurz vorher hat Jesus den Sturm gestillt, den Gerasener, die Dämonen aus ihm ausgetrieben. Wunder über Wunder. Und Petrus denkt trotzdem in diesem Moment, na, jetzt muss ich Jesus aufklären, dass das ganz normal ist, dass die Leute hier berühren. Das ist eigentlich irgendwie unvorstellbar. Aber dann ist es doch wieder ganz gut vorstellbar. Weil wir genauso sind. Es gibt so viele Situationen im Leben, in denen wir denken, dass wir die Situation klarer sehen als Gott. Vielleicht denken wir es nicht. Das ist wirklich, ja, aha, Gott sagt das, nee, ich sehe das besser. Aber wir handeln so. Unser Kleinglaube, unser fehlendes Vertrauen auf Christus, das wird nicht nur da offenbar, wo wir in schweren Nöten die Hoffnung aufgeben, wo wir einfach denken, oh, uns hilft nichts mehr. Selbst Gott kann mir ja nicht mehr helfen. Unser Kleinglaube wird auch in den vielen, vielen Situationen offenbar, wo wir voreilig glauben, alles im Griff zu haben. Wo wir gar nicht erst nach Gott und nach seinem Willen fragen. Wo wir es einfach machen, weil wir denken, ja, wir wissen schon, wie es läuft. Man kann es auch umgedreht erklären. Glauben bedeutet mehr als nur in Notsituationen auf Jesus zu hoffen, sondern in allen Situationen, jeden Tag, jede Stunde zu vertrauen, dass Jesus der Herr ist und dass wir von ihm abhängig sind. Versteht ihr, wenn wir die Rechnung aufmachen, Jesus, das ist der, der mir in den großen Entscheidungen des Lebens, in den schwierigen Situationen des Lebens hilft und den ganzen Rest, das ganze kleine Zeug, das mache ich alleine. Das funktioniert nicht. Wir sind immer von ihm abhängig. Und damit will ich nicht sagen, dass wir vor jeder kleinen, klitzekleinen Entscheidung erstmal beten müssen und erstmal ein paar Kapitel Bibel lesen müssen. Das geht natürlich nicht. Aber wir müssen uns zu jedem Moment unseres Lebens einfach dessen bewusst sein, dass wir abhängig sind von ihm. Dass Jesus Herr der Situation ist. Dass Jesus mich sieht. Und dass ich dann in diesem Glauben voranschreite, meine Entscheidung treffe, und ihm nachfolge. Und damit kommen wir zum dritten Punkt, Lukas 9, 18 bis 22, das Bekenntnis des Petrus, das Kreuz verstehen. Durch die letzten Machterweise Jesu, durch diese Lektionen, die er seinen Jüngern erteilt hat, also der Sturm, der Gerasener, der geheilt wurde, die blutflüssige Frau, danach hat Jesus die Tochter des Jairus auferweckt, vom Tod zum Leben, dann hat er seine Jünger ausgerüstet mit Macht, er hat die ausgesandt, dass auch sie Kranke heilen konnten, Dämonen austreiben konnten und dann hat er noch 5000 Mann plus Frauen und Kinder gespeist mit ein paar Fischen und Broten. Nach all diesen Wundern sind die Jünger jetzt langsam so weit, dass sie begreifen, dass Jesus nicht nur irgendein Prophet ist, sondern dass Jesus tatsächlich dieser verheißene Messias ist, dass er der Christus ist. Da lesen wir Lukas 9, Vers 20, dass Jesus seine Jünger fragt, wer sagt ihr aber, dass ich sei? Jetzt kommt Petrus. Da antwortete Petrus und sprach, du bist der Christus Gottes. Das erste klare Bekenntnis, natürlich von Petrus. Und hier befinden wir uns an einem Wendepunkt im Lukas-Evangelium. Von nun an ist der engste Jüngerkreis langsam so weit, dass sie erkennen, wer Jesus ist. Aber auch nach diesem bemerkenswerten Bekenntnis des Petrus wissen die Jünger noch nicht alles. Die Ausbildung ist noch nicht abgeschlossen. Jesus ist der Messias, okay. Aber was für ein Messias? Das wissen sie noch nicht. Und so sagt Jesus hier weiter, Vers 21, er aber gebot ihnen, dass sie das niemandem sagen sollten. Und sprach, der Menschensohn muss viel leiden und verworfen werden von den Ältesten, Hohenpriestern und Schriftgelehrten und getötet werden und am dritten Tag auferstehen. Jesus erklärt Petrus, was das bedeutet, was er gerade bekannt hat. Petrus hat gesagt, du bist der Christus. Jesus sagt, genau, richtig, Petrus. Und darum werde ich getötet und auferstehen. Und das wird geschehen wegen unserer Sünde und um uns zu erlösen. Und genau das begriffen die Jünger nicht. Das begriff Petrus nicht. An anderer Stelle, als Jesus von seinem Tod sprach, da sagte Petrus zu ihm, das widerfahre dir nur nicht. Und was Petrus damit eigentlich sagte, war, du brauchst nicht am Kreuz sterben, das habe ich nicht nötig. So weit muss es nicht gehen. Und die Folgen davon, dass sie Jesus nicht verstanden und das Kreuz nicht verstanden waren, dass sie auch die Nachfolge nicht verstanden. Dass sie das Kreuz in der Nachfolge nicht verstanden. Gleich die Verse danach sagt Jesus dann seinen Jüngern, auch ihr müsst euch verleugnen und euer Kreuz auf euch nehmen, wenn ihr mir nachfolgen wollt. Und das kann man nicht tun. Man kann Jesus nicht so nachfolgen, wenn man nicht verstanden hat, warum Jesus ans Kreuz gehen musste. Und genau darin sollte eben Petrus vor allen anderen Jüngern versagen. In dieser treuen Nachfolge. Aber bevor wir dahin kommen, viertens, Lukas 9, 28 bis 36, die Verklärung auf Jesus hören. Jesus zeigt seine Herrlichkeit in der Verklärung, die er vor seiner Menschwerdung hatte und die er nachher wieder haben wird. Das war ein gigantischer Moment. Jesus verherrlicht in seiner Herrlichkeit. So war er und so wird er wieder sein. Aber mitten in dieser Verklärung, was passiert dort? Unterhält sich Jesus mit Mose und Elia über seinen Ausgang in Jerusalem. Das Wort, was dort steht, ist Exodus. Er unterhält sich mit diesen beiden Männern des Alten Testaments, die stellvertretend für das ganze Alte Testament stehen. Mose für das Gesetz, Elia für die Propheten. Er unterhält sich mit ihnen über das, was in Jerusalem passieren wird, über seinen Exodus. Das bedeutet, das, was diese beiden Männer, was das ganze Alte Testament verheißen hat, das wird Christus jetzt erfüllen in Jerusalem und darüber unterhalten sie sich. Was für ein Moment, ja? In dieser Herrlichkeit unterhalten sie sich über den wichtigsten Moment der ganzen Weltgeschichte, der kurz bevorsteht. Und was machen die Jünger in diesem Moment? Sie schlafen. Ja, Vers 32, Petrus aber und die beiden waren voller Schlaf. Als sie aber aufwachten, sahen sie, wie er verklärt war und die zwei Männer, die bei ihm standen. Und jetzt erkennt Petrus, das ist ein außergewöhnlicher Moment. Und er will diesen Moment festhalten. Ein Moment voller Herrlichkeit und Wahrheit. Und das kann man doch nachvollziehen, oder? Lasst uns diesen Moment festhalten. Und deshalb ruft er dann, als sie wieder von ihm schieden, Meister, hier ist gut sein für uns. Lasst uns drei Hütten bauen, dir eine, Mose eine und Elia eine. Lasst uns hier bleiben, so wollen wir es haben. Und Lukas schreibt, er wusste aber nicht, was er redete. Jesus, Petrus verstand anscheinend die Bedeutung seiner eigenen Worte nicht. Genauso wie er den Ausgang, den Exodus von Jesus in Jerusalem nicht verstand. Warum lasst nach Jerusalem gehen? Wir haben es doch schon. Und Gott persönlich antwortete Petrus aus der Wolke. Das ist auch toll, ne? Petrus hat es wieder nicht begriffen. Jetzt kommt Gott selbst aus der Wolke der Herrlichkeit und sagt, dies ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Darum geht's. Hört auf Jesus. Das ist jetzt angesagt. Das Problem, was wir haben, nicht bloß Petrus, das ist, dass wir oftmals unseren Glauben auf besondere Erlebnisse und Erfahrungen aufbauen. Zum Beispiel eine besonders stärkende Freizeit oder eine besondere Glaubensstärkung, eine Gebetserhörung. Und wisst ihr, das ist nicht schlecht, solche Dinge. Gott stärkt damit unseren Glauben. Aber die Grundlage, die Basis unseres Glaubens für jeden Tag ist das Wort Gottes. Nicht unsere Erfahrung, nicht unsere Gefühle, sondern das Wort Gottes. Auf ihn sollt ihr hören. Und später berichtet Petrus im zweiten Petrusbrief von diesem Ereignis. Er fängt den Brief fast so schon an. Er sagt, Leute, ich war dabei. Ich habe Jesus schon in dieser Herrlichkeit gesehen, auf dem Berg der Verklärung. Ich habe es mit eigenen Augen gesehen. Aber dann schreibt er weiter, darüber hinaus, also was da noch drüber steht, was da noch besser ist, 2. Petrus 1, Vers 19, darüber hinaus haben wir die Botschaft der Propheten, die durch und durch zuverlässig ist. Ihr tut gut daran, euch an sie zu halten, denn sie ist eine Lampe, wie eine Lampe, die an einem dunklen Ort scheint. Haltet euch an diese Botschaft, bis der Tag anbricht und das Licht des Morgensterns es in euren Herzen hell werden lässt. Nicht an einem besonderen Erlebnis, an einer tollen Erfahrung, sondern an Gottes Wort sollen wir uns festhalten. Dort finden wir Jesus, Gottes geliebten Sohn, auf den wir hören sollen. Und je mehr wir dieses Wort lesen und dieses Wort hören, desto mehr können wir im Glauben wachsen und können ihn mehr verstehen und können ihn dann besser nachfolgen. Darum geht's. Und damit kommen wir zum fünften Punkt, Lukas 22, 31 bis 54. Die Ankündigung der Verleugnung, wenn Selbstvertrauen größer als Gottvertrauen ist. Das habe ich heute in der Lesung gelesen, ja. Lukas 22, Vers 31. Simon, Simon, siehe, der Satan hat begehrt, euch zu sieben wie den Weizen. Jesus spricht Petrus hier wieder mit Simon an. Das war eigentlich schon ein ganz wichtiges Zeichen. Das war der alte Name von Petrus. Und damit machte Jesus deutlich, Petrus, du stehst in der Gefahr, wieder in dein altes Leben, in deine alten Gewohnheiten zurückzufallen. Kurz vorher, bevor Jesus das hier sagt, haben sich die Jünger wieder mal gestritten, wer der Größte unter ihnen ist. Und kurz davor hat Jesus wieder mal gesagt, dass er sich sehr erniedrigen wird, dass er sterben wird. Und das war immer so ein Muster. Jesus spricht von seiner Erniedrigung und dann fangen die Jünger immer an, darüber zu diskutieren, wer der Größte unter ihnen ist. Und man kann sich gut vorstellen, dass Petrus da einer der Ersten war. Denn was das Selbstvertrauen betraf, war er tatsächlich einer der führenden Männer unter den Jüngern. Und gerade deshalb stand er nach all dem, was er erlebt hat, die Wunder über Wunder, die Worte von Jesu, am allermeisten in der Gefahr, eben in seine alten Gewohnheiten zurückzufallen. Und das bedeutete, dass er sich auf sein Fleisch, auf sich selbst, auf seine Kraft verließ. Er wollte groß sein im Reich Gottes. Darum ging es ja. Wer ist der Größte im Reich Gottes? Aber aus eigener Kraft. Nun, zwei Dinge kennzeichnen unseren Glaubenskampf, unseren inneren Glaubenskampf. Das eine ist, dass wir immer wieder versucht sind, auf Menschen zu vertrauen, vorzugshalber auf uns selber zu vertrauen, anstatt auf Gott. Das andere ist, dass wir uns vor Menschen mehr fürchten als vor Gott. Und beide Aspekte unseres Glaubenskampfes werden bei Petrus hier deutlich. Hier vertraut er mehr auf sich als auf Gott. Und dann, als es soweit kam, als er Jesus verleugnete, da fürchtete er die Menschen mehr als Gott. Das war Petrus. Und was sagt Jesus ihm weiter hier? Lukas 22, Vers 32. Ich aber habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du dereinst dich bekehrst, so stärke deine Brüder. Schon bevor Petrus Jesus verleugnet, ist ja noch gar nicht passiert, aber schon davor macht Jesus ihm seine Vergebung deutlich. Er spricht sie ihm zu. Er sagt, dann stärke meine Brüder, tritt wieder in meinen Dienst. Jesus spricht ihm schon jetzt zu, dass er ihn wieder annehmen wird. Wenn du auch fallen wirst, Petrus, ich werde dich festhalten, dass du nicht liegen bleibst. Und wenn du dann zu mir umkehrst, dann werde ich dich annehmen. Was für ein Zuspruch der Gnade. Und was antwortet Petrus? Nicht nötig, Herr. Lass mal gut sein. Denn ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Ich bin jetzt schon so weit. Ich folge dir bis in den Tod. Auf mich kannst du dich verlassen. Wenn es um Treue und Ausdauer geht, dann bin ich der Größte. Ja, Jesus hat ja von Erniedrigung gesprochen. Er hat gesagt, ihr müsst euer Kreuz auf euch nehmen. Okay? Wenn es darum geht, der Niedrigste zu sein, dann bin ich der Erste. Ich bin der, der sich am kleinsten macht. Ich werde das meiste Leid auf mich nehmen für dich. Er aber sprach: Petrus, ich sage dir, der Hahn wird heute nicht krähen, ehe du dreimal geleugnet hast, dass du mich kennst. Nicht in einer Woche, nicht in einem Monat oder in einem Jahr, in ein paar Stunden würde dieser Fels vor Angst dasselbe Schicksal wie Jesus zu erleiden untergehen. Nun, ihr kennt vielleicht auch diesen inneren Kampf gegen euer Fleisch, gegen eure Begierden, gegen eure Ängste. Denn in einem Moment, da fühlen wir uns sicher und stark, wir stehen fest. Und dann nehmen wir uns in diesem Moment auch große Dinge vor. Zum Beispiel am Anfang des neuen Jahres, ja, dieses Jahr werde ich die Bibel durchlesen. Diesmal schaffe ich es. Und ja, das ist dieses Gebetsanliegen und jetzt bleibe ich dran. Ich bete so lange dafür, bis Gott mir eine Antwort gibt. Oder da ist diese theologische Fragestellung, wo ich schon immer mal durchdringen musste, die ich für mich klären muss und ich habe dieses gute Buch empfehlen bekommen und jetzt, dieses Jahr werde ich dieses Buch lesen. Denn ich stehe jetzt fest und ich merke, dass es so gut ist, mit Christus zusammen zu sein. Und im nächsten Moment fallen wir innerlich um und tun irgendeine Sünde, die wir eigentlich überhaupt nicht mehr tun wollen. Nun, eins müssen wir wissen, diese Angriffe, diese Versuchungen, die sind nicht da, um uns zu ärgern oder um uns zu schaden. Der Teufel greift uns an, das ist wahr. Jesus sagt ja hier zu Petrus, der Teufel versucht euch, er will euch sichten wie den Weizen. Aber es ist so, dass Gott eben dieselben Angriffe nutzt, um unseren Glauben zu läutern und zu stärken. Und damit kommen wir zum sechsten Punkt, Lukas 22, 54 bis 62, die Verleugnung. Läuterung des Glaubens. Da lesen wir im Vers 59, und nach einer Weile, von ungefähr einer Stunde, bekräftigte es ein anderer und sprach: Wahrhaftig, der war auch mit ihnen, denn er ist ein Galiläer. Also Petrus hat sich jetzt sogar noch von seiner Sprache verraten, dass er tatsächlich mit Jesus zusammen war. Petrus aber sprach: Mensch, ich weiß nicht, was du sagst. Petrus wollte bei Jesus bleiben. Er ist sogar bis in den Hof des Hohepriesters nachgegangen. Aber Petrus wollte auch in Sicherheit bleiben. Hätte er sich zu ihm bekannt in diesem Moment, hätte er das Leid bzw. das mögliche Leid auf sich genommen, dann wäre er wirklich bei Jesus geblieben. Wäre im Leid, welches er für Jesus erfuhr, umso mehr mit Jesus verbunden gewesen. Aber er wollte in sicherer Distanz bleiben. Und gerade so war er unvorstellbar weit weg von Jesus. Ja, ich gehöre ja zu Jesus, ich folge ihm ja nach, aber ich muss ab und zu auch ein bisschen für meine eigene Sicherheit den Abstand halten. Gerade so war er unvorstellbar weit weg. Und Jesus war ihm ganz nah. Petrus wendete sich ab von Jesus, Jesus wendete sich Petrus zu. Wir lesen das hier. Und alsbald, während er noch redete, krähte der Hahn, dann Vers 61, und der Herr wandte sich und sah Petrus an. Und Petrus gedachte an das Wort des Herrn, wie er zu ihm gesagt hatte: Ehe heute der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Das ist genau der Moment. Der Hahn kräht, Jesus blickt ihn an. Petrus sieht das. Das ist genau der Moment, wo Petrus sich in den Worten von Jesus erkennt. Wo Petrus merkt, was er gerade getan hat. Er wollte vor allen anderen bei Jesus sein, ihm folgen bis in den Tod, aber er hat es nur bis zur nächsten Feuerstelle geschafft und wurde von dem Versuch, von dem Verdacht einer Magd gestoppt. Petrus erkannte in diesem Moment, wer er war, wie es in ihm aussah. Und ich hoffe, dass es in deinem Leben solche Momente gibt, wo du deine Sünde erkennst und wo dich das Wort Gottes trifft, wo du traurig über dich wirst, schockiert über deine Worte, über dein Handeln, über deine Gedanken. Weil genau das, was ich nicht mehr tun wollte, habe ich wieder getan. Genau da, wo ich erst noch über die anderen geurteilt habe, wo ich sie verurteilt habe, das muss ich jetzt in meinem Leben sehen. Ich wollte doch nie wieder so reagieren. Ich wollte doch diese Sünde nie wieder tun. Ich wollte doch endlich zu meinen Worten stehen. Aber ich habe es wieder nicht geschafft. Wisst ihr, solche Momente, wo Jesus uns ins Herz leuchtet, wo wir uns selbst erkennen, die sind bitter. Aber sie sind dennoch voller Gnade, weil sie zur Umkehr führen. Aber vielleicht sind wir ja gar nicht mehr so schockiert wie Petrus in diesem Moment. Ja gut, sagen wir haben unsere Schwächen. Aber ich stelle mich ja auch nicht vor die Gemeinde und posaune vor allem rum, ich werde Jesus folgen bis in den Tod. Mache ich auch nicht. Ich bin eben nur so ein Christ, der so einigermaßen Christus folgt. Aber so verleugnen wie Petrus, das würde ich auch nicht machen. Nun, liebe Geschwister, ist es nicht genau dieses Bekenntnis, was Petrus hatte, das Bekenntnis, welches wir haben müssen? Herr, ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Jesus ist mein Leben und Sterben mein Gewinn. Und sagen wir nicht gleichzeitig mit jeder Sünde, auch mit jeder kleinen in unserem Leben, ich kenne Jesus nicht. Ich will nichts mit ihm zu tun haben. Grundsätzlich natürlich will ich was mit Jesus zu tun haben. Er ist ja mein Heiland. Aber jetzt in diesem Moment will ich eigentlich nichts von ihm wissen. Will ich es lieber so machen, wie ich es will. Nun, ich will hier nicht jede Sünde in eurem Leben mit der Verleugnung von Petrus gleichstellen. Das war schon eine heftige Sache. Aber ich möchte, dass ihr die Macht der Sünde erkennt. Wenn Petrus gefallen ist, dann könntest du und dann kann ich genauso fallen. Petrus ist gefallen, weil er sich dieser Macht der Sünde nicht bewusst und seiner selbst sicher war. Deshalb lautet diese ernste Warnung des Textes an uns, dass wir in der Gefahr stehen, immer wieder zu fallen. Und die Realität in unserem Leben ist es, dass wir fallen und fallen, immer wieder fallen. Heißt das nun, dass wir uns unseres Glaubens und unserer Rettung nicht mehr sicher sein können? Dass auch wir, so wie Petrus, von jetzt auf gleich fallen können und das war's? Gott sei Dank nicht. Jesus tritt für uns ein. Ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Christus will ja gerade diese Momente in unserem Leben nutzen, um unseren Glauben zu läutern und zu stärken, unsere Erkenntnis zu vertiefen, unsere Liebe und Hingabe größer zu machen. Und der erste Schritt, die erste Folge davon, wie Jesus diesen Moment in dem Leben von Petrus genutzt hat, das sehen wir dann eben in Vers 62. Und Petrus ging hinaus und weinte bitterlich. Und hier komme ich an die Stelle, die ich in der letzten Predigt über Esra, über unsere Sünde hatte. Ja, das klingt nicht gerade hoffnungsvoll, dass Petrus jetzt so bitterlich weinen muss. Aber Fakt ist, Petrus hätte spätestens an diesem Moment selber ans Kreuz gehen müssen. Und Jesus hätte befreit werden müssen. Petrus hätte spätestens an diesem Moment selber den Zorn Gottes über sein Leben ertragen müssen. Aber er brauchte es nicht tun, weil Jesus ans Kreuz ging. Weil Jesus treu ist, auch wenn wir untreu sind. Jesus starb den Tod, den Petrus hätte sterben müssen, und Jesus starb den Tod, den du und ich hätte sterben müssen. Und Jesus starb nicht nur den Tod, den wir hätten sterben müssen, sondern Jesus besiegte den Tod in seinem Tod. Und damit kommen wir zum letzten Punkt. Lukas 24, 9 bis 12, die Auferstehung Jesu. Ich habe das überschrieben aus großer Anfechtung zu festem Glauben. Ich lese da ab Vers 24, ab Vers 9 nochmal vor. Und sie kehrten vom Grab zurück. Sie, das waren die Frauen, die früh zu Jesus sind, zum Grab. Sie wollten ihn einbalsamieren, aber sie sahen das leere Grab und ein paar Engel. Und die sprachen zu ihnen, ja, jetzt geht zurück, Jesus ist auferstanden. Sagt es den Jüngern. Und dann kehrten sie vom Grab zurück, verkündeten das alles den Elfen, also es sind nur noch elf, weil Judas hat sich schon umgebracht, und allen übrigen. Und ihre Worte kamen ihnen vor wie Märchen und sie glaubten ihnen nicht. Ja, diese etwas übertreten, emotionalisierten Frauen mit ihren Worten, ja, das konnte man ja nicht glauben nach all dem, was passiert war. Aber was kommt jetzt? Vers 12. Petrus aber stand auf und lief zum Grab. Er bückte sich und sah nur die leinernen Tücher da liegen und ging nach Hause voll Staunen über das, was geschehen war. Wir wissen aus dem Johannesevangelium, dass Johannes auch noch losging, aber Petrus war der Erste. Der Rest blieb sitzen. Gerade seine Verleugnung hatte Petrus eine wichtige Lektion gelehrt. Was Jesus sagt, selbst wenn es absolut gegen jede eigene Überzeugung und Vorstellungskraft geht, wird geschehen. Das hat Petrus jetzt gelernt. Du wirst mich verleugnen, noch heute Nacht. Genauso ist es passiert. Ich werde auferstehen. Könnte es sein, dass es auch passiert ist? Okay, ich gehe jetzt mal nachgucken. Petrus war noch nicht der Mann des Glaubens, aber er ging los. Seine Verleugnung lehrte ihn, Jesus zu vertrauen. Mehr zu vertrauen als sich selbst. Wir sehen es. Christus nahm diesen unbeständigen und wankelmütigen Simon in seine Nachfolge und er formte ihn zu einem felsenartigen Anführer, zu einem Petrus, zu einem Mann, der seinem Herrn unter großen Anfechtungen diente und tatsächlich den Tod am Ende für ihn auf sich nahm. Vom Wackelkandidaten zum Märtyrer. Und das Wort Märtyrer, das bedeutet nicht nur, dass jemand gestorben ist, sondern wörtlich übersetzt heißt das Zeuge. Zeuge sein. Und Christus will auch dich und mich verändern und im Glauben läutern und beständig machen. Er will uns zu Zeugen, zu diesen Märtyrern, die wirklich für ihn dastehen, fest für ihn stehen, machen. Und das macht er gerade durch die Anfechtung, die wir durchleben. Liebe Geschwister, wir brauchen ein klares und mutiges Bekenntnis wie Petrus zu Jesus. Lasst uns nicht davor zurückschrecken, weil wir denken, wir dürfen uns nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Nein, wir brauchen dieses klare Bekenntnis zu Jesus. Aber dieses Bekenntnis muss auf Christus und sein Werk am Kreuz und nicht auf unserer Sicherheit und unserer Kraft gründen. Versteht ihr, dein Heil ist dir sicher? Nicht, weil du Leistung bringst. Und dein Heil ist dir auch nicht unsicher, weil du keine Leistung gebracht hast, sondern weil Christus alles für dich getan hat. Amen. Und ich lese uns nochmal die Worte aus dem 1. Petrusbrief vor, die wir schon in der Lesung gehört hatten. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung, durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das aufbewahrt wird im Himmel für euch, die ihr aus Gottes Macht durch den Glauben bewahrt werdet zur Seligkeit, die bereit ist, dass sie geoffenbart werdet zur letzten Zeit. Dann werdet ihr euch freuen, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es sein soll, traurig seid in mancherlei Anfechtung. Ja, da sind die Anfechtungen, mit denen wir zu kämpfen haben. Aber was kommt jetzt? Damit euer Glaube als echt und viel kostbarer gefunden werde, als das vergängliche Gold, das durchs Feuer geläutert wird, zu Lob, Preis und Ehre, wenn offenbart wird, Jesus Christus. Amen.